Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Machen Sie sich Ihr Leben leichter mit Guthaben für Restaurants und Entertainment, Airport-Lounge-Zugang, umfangreichen Versicherungen und Status-Upgrades bei Hotel- und Mietwagenpartnern. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Ich bin Daniel Retschezecker. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Ein 28-Punkte-Plan der USA überrumpelt vergangene Woche Europa. Der Plan sieht schmerzliche Verluste für die Ukraine vor und gilt als großes Zugeständnis für Russland. Nach hektischen Verhandlungen am vergangenen Wochenende mit Beteiligung der europäischen Verbündeten soll der Entwurf jetzt aber wieder erneut anders aussehen. Wie es für die Ukraine jetzt weitergehen könnte und ob der Plan das Potenzial hat, tatsächlich das Blutvergießen zu beenden und gleichzeitig die Ukraine nicht vollständig an Russland ausliefert, das besprechen wir heute mit Russland-Experten Gerhard Mangotz. Herr Mangotz, Sie haben es genau wie wir alle natürlich vergangene Woche gehört, dieser 28-Punkte-Plan der USA für einen möglichen Frieden in der Ukraine, der hat Europa ziemlich überrumpelt und am Wochenende hat man da ja noch einmal nachgeschärft. Die Frage, die sich da natürlich jetzt alle stellen, wie hat man nachgeschärft?
Das ist eine Frage, die ich mir auch stelle. Ich habe einige Quellen, die etwas dazu gesagt haben oder geschrieben haben. Angeblich gibt es noch immer offene Punkte, nämlich vor allem über Territorialfragen und zweitens über die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO, die grundsätzliche Mitgliedschaft in diesem nordatlantischen Militärbündnis. Wo man sich angeblich näher gekommen ist, ist in der Frage der Sicherheitsgarantie. Aber wenn ich das richtig bewerte, dann habe ich große Zweifel, ob die Ukraine sich auf eine solche Sicherheitsgarantie, wie sie gegeben werden soll, auch verlassen kann. Die Europäer, die Amerikaner haben es in den letzten fast 4 Jahren immer verweigert, gemeinsam mit der Ukraine gegen die russische Armee zu kämpfen, weil man zu Recht eine kriegerische Eskalation mit Russland befürchtet hat. Die Frage ist nun, warum sollten die gleichen Akteure das in 1, 2 oder 3 Jahren tun?
Es gibt einen Punkt, den ich besonders interessant gefunden habe, an dem wenigen Informationen, die bereits kolportiert worden sind, nämlich, dass dieser Plan eine Souveränität der Ukraine vollständig behalten soll. Da stellt sich natürlich die Frage, was unter Souveränität von Seiten der USA eben zu verstehen ist. Sind es die militärischen Möglichkeiten, die die Ukraine ja stark beschneiden sollen, wie es im ursprünglichen Plan vorgesehen war? Geht es da um territoriale Ansprüche oder geht es da vielleicht tatsächlich um das selbstständige Aussuchen, bei welchem Bündnis man dabei ist? Sein möchte. Was vermuten Sie?
Nun, Souveränität würde tatsächlich bedeuten, dass die Ukraine selber aussuchen kann, welchem Bündnis das Land beitreten will oder nicht. Und das betrifft natürlich vor allem die NATO. Souveränität würde auch bedeuten, dass die Ukraine selber bestimmt, wie hoch die Truppenzahl der Streitkräfte sein soll und wie diese ausgestattet werden sollen. Und Souveränität heißt auch, dass diese Formulierung im Trump-28-Punkte-Plan von letzter Woche, dass man die Zugehörigkeit des Donbass und der Krim zu Russland faktisch anerkennen würde, dass so etwas nicht in einem abschließenden Plan steht. Die große Frage ist ohne eine Beschränkung der Souveränität eine Einigung mit Russland möglich? Der Punkt ist ja, man kann sich natürlich jetzt im Westen einigen auf einen Vorschlag, aber wenn das stimmt, was so kolportiert wird, dann bin ich mir sehr, sehr sicher, dass Russland das ablehnen wird und dann wird der Krieg weitergehen.
Ich habe diese Frage auf meinem Zettel ebenfalls stehen, was denn diese Verhandlungen bringen, wenn ein Partner immer fehlt. Sprechen wir vielleicht gleich drüber. Sie haben es jetzt gerade schon skizziert, man verhandelt im Westen. In Genf hat man da am Wochenende beispielsweise verhandelt. Die Ukraine, die Europäische Union und die wichtigsten Partner sowie die USA waren dabei. Russland allerdings nicht. Davor hat man in einem Vier-Augen-Prinzip quasi zwischen den USA und Russland verhandelt. Was bringt es denn, wenn man andauernd mit der einen und der anderen Seite irgendwelche Papiere ausmacht und am Ende des Tages das miteinander nicht abstimmt?
Das wäre an sich normal, wenn die Papiere konsistent wären. Und wir wissen ja noch nicht, wie das verbesserte, so sagte Rubio, Papier jetzt aussehen wird. Aber wenn man in einem Papier, das man zuerst vorlegt, gewisse Punkte an Russland zugesteht, die sehr weit gehen, das möchte ich auch betonen, sehr russischen Interessen entgegenkommen und dann 3 Tage später das Papier wieder umschreibt, dann ist die große Frage, ja, dann hat man sich mit der Ukraine geeinigt und mit den Europäern. Aber was wird jetzt aus dem ursprünglichen Plan, den Russland grundsätzlich akzeptiert hätte, wenn dieser dann plötzlich nicht mehr auf der Tagesordnung steht?
Das heißt, man macht eigentlich auch jedes Mal einer Seite Versprechungen, die man dann am Ende des Tages eine Woche später wieder revidiert.
Ja, es ist leider so, dass die Schnittmenge ukrainischer und russischer Interessen geradezu null ist. Das heißt, es wird Kompromisse von beiden Seiten brauchen. Ich sage jetzt nicht, dass das Papier, das Trump letzte Woche vorgelegt hat, das ja von Witkow und Kushner stammt, tatsächlich etwas ist, was einen Kompromiss von beiden Seiten verlangt. Das ist sicherlich russlandlastig. Aber man kann nicht sozusagen abwechselnd in einigen Tagen das eine und das andere versprechen, je nachdem, mit wem man spricht. Also ich habe letzte Woche in einem Interview gesagt, dass für die Ukraine nicht mehr drin ist. Damit habe ich gemeint, wenn die USA nicht dem zustimmen, was sie im eigenen Plan vorgelegt haben, dann wird Russland nicht zustimmen und dann wird der Krieg weitergehen. Und wenn die Ukraine den Frieden sozusagen auf dem Verhandlungsweg erreichen will, dann ist nicht mehr drin, als im Trump-Plan gestanden ist. Das kann man natürlich ablehnen, das kann man verurteilen. Man kann sagen, das ist zugunsten des Aggressors. Vieles ist auch zugunsten des Aggressors. Aber die Frage ist, was will man? Ein Konsenspapier des Westens, ein Konsenspapier mit Russland oder will man eine Verhandlungslösung?
Na gut, aber wenn ich Ihnen jetzt zugehört habe, dann ist die einzige mögliche Option, wo Russland tatsächlich zustimmen würde, das Konsenspapier des Aggressors.
Sagen wir, das Konsenspapier, das Teile der Trump-Administration mit einem Beauftragten Wladimir Putins, dem Kirill Dmitriev, ausgehandelt hat, das ist zweifellos wahr. Ich sage auch, dass dieses Papier, das vorgelegt wurde, dieser 28-Punkte-Plan, natürlich vor allem russische Interessen berücksichtigt. Ich würde auch nicht sagen, das wäre ein fairer Kompromiss, wenn das Papier von letzter Woche bestehen bleiben würde. Überhaupt nicht. Ich sage nur, das sind die Forderungen, die Russland stellt. Wenn die nicht erfüllt werden, wofür es viele gute Argumente gibt, dann wird Russland den Krieg fortsetzen und die Ukraine ist militärisch gesehen jetzt in einer sehr schwierigen Situation an der Frontlinie und die Ukraine ist auch politisch in einer schwierigen Situation, weil Präsident Zelensky wegen der Korruptionsaffäre rund um Energoatom sehr in der Defensive ist.
Wenn wir diesen Gedanken jetzt weiterspinnen, Russland stimmt lediglich einem Plan zu, der sehr große Zugeständnisse für das Land beinhaltet, mehr oder weniger eigentlich, man könnte vielleicht sagen, die Ziele Wladimir Putins bestätigt und abnickt, mehr oder weniger für seine Aggression, wird er dadurch belohnt. Dann widerspricht das aber auch immer wieder dem Argument, das ja auch im Westen einige Beobachter erheben, man soll mit Wladimir Putin verhandeln. Er will ja offensichtlich nicht verhandeln, er will einfach nur seine Ziele bestätigt sehen, oder?
Ja, Russland hat keinen Grund zu verhandeln, außer es bekommt das, was es militärisch noch nicht erreicht hat. Ansonsten wird Russland weiterkämpfen, eben weil man militärisch im Vormarsch ist. Langsam zwar, aber stetig, weil wichtige Städte vor dem Fall stehen, wie Pokrowsk, Myrnorad, Kupiansk oder auch Siversk. Und deswegen ist die russische Überzeugung oder ist die Überzeugung von Wladimir Putin, dann machen wir einfach kriegerisch weiter und holen uns das, was der Westen uns nicht zugestehen will. Ob Russland dann damit besser fährt, ob Russland dann tatsächlich all das militärisch erreicht, was es politisch fordert, das ist wieder eine andere Frage. Aber das Vertrauen in die Fähigkeit, militärisch alles zu erreichen, das ist in Moskau noch immer groß.
Herr Mangold, wenn wir uns mögliche Vorschläge anschauen. Wir haben jetzt schon über Gebietsansprüche etc. gesprochen. Selbst der europäische Plan, dieser Gegenvorschlag, den Deutschland, Frankreich und Großbritannien eingebracht haben, sieht Gebietsverluste für die Ukraine vor. Zwar keine de facto Anerkennung wie im ursprünglichen US-Plan, aber trotzdem. Wenn man sich das so ansieht, dann erweckt der Eindruck, dass man ohne Gebietsansprüche oder Gebietsverluste, muss man eigentlich genauer sagen, aus dieser ganzen Sache sowieso nicht mehr rauskommt.
Ich fürchte nein, denn alle Militärexperten sind sich sicher, dass die Ukraine militärisch nicht fähig sein wird zu einer Gegenoffensive, also zur Rückeroberung von Russland besetzten Gebietes. Das ist nicht drinnen für die Ukraine, auch nicht bei mehr Waffenlieferungen, eben weil das ukrainische Heer besonders Personalprobleme hat, die man einfach nicht lösen kann, außer man riskiert eine innenpolitische Krise. Wenn das also so ist, dass nichts mehr zurückerobert werden kann, sondern Russland die Sache die Territorien besetzt hält, die es jetzt eben schon besetzt hat, dann wird es ohne Gebietsverluste nicht gehen, wenn man eine Verhandlungslösung möchte.
Auch interessant in diesem neuen Entwurf, Sie haben es vorher auch schon kurz angesprochen, steht etwas von Sicherheitsgarantien drin. Zumindest wird das kolportiert. Die sollen anders aussehen als ursprünglich vereinbart, eben vergangene Woche. Gibt es denn schon Hinweise darauf, was für Sicherheitsgarantien das tatsächlich sein könnten?
Man spricht davon, dass diese Sicherheitsgarantie, die die USA bereitstellen sollen nach dem europäischen Plan, nach dem Artikel 5 des Washingtoner Vertrages der NATO, also der Beistandsklausel der NATO, nachgeahmt ist. Aber besteht oft ein Missverständnis. Artikel 5 des NATO-Vertrages bedeutet eben nicht automatisch militärischen Beistand, sondern jedes Mitgliedsland der NATO kann entscheiden, nach eigenem Ermessen, wie es einem angegriffenen Bündnismitglied zu Hilfe kommt. Wenn das also auch im Fall der Sicherheitsgarantie für die Ukraine so sein soll und sein wird, dann kann sich die Ukraine jedenfalls nicht besonders stark darauf verlassen, weil ich eben gesagt habe, wird das dann, wie Trump es formuliert hat, vielleicht ein militärischer Beistand sein oder nur finanzieller und waffen- und logistischer Beistand? Also was immer da in dieser Richtung verhandelt wird, verlassen kann sich die Ukraine auf eine solche Garantie nicht.
Das würde aber auch heißen, wenn dieser Beistand, wie Sie es jetzt gerade skizziert haben, vielleicht lediglich Waffenlieferungen, finanzielle Unterstützung etc. beinhalten würde, dann könnten wir in ein paar Jahren, sollte es zu einem erneuten Angriff kommen, eigentlich zum Status quo zurückkehren, oder? Weil das ist ja genau das, was wir jetzt erleben.
Ja, das ist durchaus möglich. Also selbst wenn der Plan von letzter Woche jetzt zum endgültigen Plan werden würde und Russland dem zustimmt, ist Russland jedenfalls nicht zu trauen, dass es sich an diese Abmachung hält. Die Vertragsuntreue der russischen Seite ist ja schon vielfach dokumentiert. Das heißt, es braucht eine ukrainische Armee, die abschreckungsfähig ist. Und das bedeutet eine massive Aufrüstung der ukrainischen Armee. Dann muss die ukrainische Armee aber auch das Personalproblem lösen. Und es ist so, dass derzeit das Einsatzalter für die Front bei 25 Jahren liegt. Und die USA fordern eigentlich, es auf 18 Jahre zu senken, um mehr Personal für die Front bereitstellen zu können. Aber das ist politisch in der Ukraine so umstritten, dass ich nicht glaube, dass Zelensky sich darüber hinwegtrauen wird.
Sie haben vorher schon eine innenpolitische Krise angesprochen, die droht, wenn man quasi noch mehr Männer rekrutieren würde. Wie angespannt ist denn Ihrer Einschätzung nach die Lage derzeit in der Ukraine, was die Bereitschaft zum Militärdienst zu gehen betrifft?
Die ist deutlich zurückgegangen. Das merkt man auch an der hohen Zahl an Desertionen. Die ukrainische Armee hat Hunderttausende Deserteure zu verzeichnen gehabt in den letzten drei Vierteljahren. Also es ist auch so, dass die Männer, die jetzt zwangsrekrutiert werden, also abgeholt werden von zu Hause oder auf der Straße aufgegriffen werden oder am Arbeitsplatz aufgegriffen werden, dass die Kampfmoral dieser Leute natürlich sehr, sehr gering ist und vor allem auch die Kampffähigkeit sehr, sehr gering ist. Das heißt, mit dieser sogenannten Pussifikatia, also dem Zwangsaufgreifen, wird das Personalproblem auch nicht zu lösen sein. Das muss man halt immer wissen, wenn man sagt, wir wollen keinen Plan, der Russland so weit entgegenkommt. Das kann ich mehr als gut verstehen. Muss immer gefragt werden, was ist die Alternative? Hat die Ukraine militärisch noch eine Chance, größeres Unglück abzuwenden? Und da habe ich eben meine Zweifel. Und nicht nur ich bin ja kein Militärexperte, sondern die meisten Militärexperten glauben eben nicht an eine mögliche Wende auf dem Schlachtfeld.
Auf der anderen Seite liest man aber auch immer wieder, dass dieser Plan in der ursprünglichen Form, wie er vergangene Woche präsentiert worden ist, auch in der Ukraine, in der Bevölkerung, auch in der Opposition beispielsweise, absolut auf keine Gegenliebe stoßen würde. Man kann also am Ende des Tages nur schlechte Entscheidungen treffen oder beide Optionen sind nicht sonderlich gut.
Ja, es ist Zelensky in einer wirklich schwierigen Situation, in einem Dilemma. Es ist zum Beispiel auch so, wenn er zustimmen würde, was im Trump-Plan steht, nämlich, dass die nördlichen Teile der Region Donetsk an die russische Seite fallen sollen, auch wenn diese Gebiete derzeit noch von der ukrainischen Streitkraft verteidigt werden. Wenn das so ist, dann ist auch zu befürchten, dass die ukrainische Armee oder Teile der ukrainischen Armee einem solchen Befehl Zelenskys gar nicht Folge leisten würden. Das heißt, dieser Plan, wie immer dann am Ende ausschaut, wird erhebliche Auswirkungen auf die politische Stabilität in der Ukraine haben. Und es ist natürlich so, Sie sagen das völlig zu Recht, wenn es beim Trump-Plan bleibt, bedeutet das eine relativ große Wahrscheinlichkeit für innenpolitische Instabilität.
Wenn wir noch einmal zu diesem Prozess zurückkommen, wie diese Pläne entstanden sind, beziehungsweise der zweite Entwurf ist ja gerade am Entstehen, beziehungsweise er ist noch nicht veröffentlicht, kann sich während unseres Gespräches sogar ändern. Wir wissen es zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Das ist derzeit immer schwer abzusehen. Der ursprüngliche Plan ist ja vorgelegt worden und Donald Trump hat ein Ultimatum bis Donnerstag gestellt. Wenn die Ukraine da nicht zustimmt, dann stellt er die Militärhilfe ab. Am Wochenende hat sich offensichtlich die Meinung wieder einmal geändert. Wie kann man denn überhaupt irgendetwas seriös verhandeln, wenn gleichzeitig so ein extremer Zickzackkurs gefahren wird? Das kann doch für beide Seiten nicht funktionieren.
Man kann nicht seriös verhandeln, vor allem dann, wenn man darauf hinweist, dass es in der Trump-Administration zwei widerstreitende Lager gibt, J.D. Vance und Steve Witkoff auf der einen Seite, also der Vizepräsident und der Sonderbeauftragte Trumps, und auf der anderen Seite Rubio und viele andere Mitglieder des Kabinetts von Donald Trump. Also wie soll man das seriös verhandeln, wenn die Meinung sich immer ändert beim Letztentscheider, bei Präsident Trump? Wie kann man auch als Analytiker tatsächlich Prognosen treffen, wenn man nicht weiß, wie rasch und in welche Richtung sich die Haltung Trumps verändern wird? Das macht die Situation für die Verhandler, aber auch für die Beobachter und Analytiker schwierig, wobei Letzteres unerheblich ist.
Ja, trotzdem muss ich an dieser Stelle mal sagen, bin ich ganz froh, dass ich an diesem Ende der Leitung bin, wo ich nur die Fragen stellen muss und Sie müssen sich den Kopf darüber zerbrechen, was daraus zu machen ist. Es gibt einen Vorwurf, der vergangene Woche ebenfalls laut geworden ist, der sehr bizarr geklungen hat, nämlich, dass Teile oder möglicherweise der ganze Plan tatsächlich von der russischen Seite verfasst worden ist und nur von den USA quasi übernommen wurde. Meines Wissens nach ist das nicht bestätigt. Was ist an diesen Vorwürfen dran? Was haben Sie da mitbekommen?
Es ist sicherlich richtig, dass Russland hier einen großen Input geleistet hat für das, was dann als Plan entstanden ist. Aber geschehen ist das im Rahmen von Verhandlungen zwischen Kirill Dmitriev, dem russischen Sonderbeauftragten für den Krieg, auf der einen Seite und Steve Witkoff und Jared Kushner, also der Schwiegersohn von Donald Trump, auf der anderen Seite. Das heißt, vieles, was dann letztlich drinnen blieb, ist sicherlich eine russische Anregung oder gar eine russische Forderung. Aber sozusagen, die Trump-Administration hätte nur ein russisches Papier als das eigene veröffentlicht, ist, glaube ich, nicht richtig. Und man muss auch sagen, Rustem Umerov, früher Verteidigungsminister der Ukraine, jetzt Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, war auch in Gesprächen beteiligt, nicht mit der russischen Seite präsent, aber immerhin Gespräche waren das mit Kushner und mit Witkoff. Also die Ukraine hat in den letzten Tagen vor der Veröffentlichung schon auch Mitsprache gehabt. Ob sie Einfluss gehabt hat in dem Sinne, dass sie diese Punkte maßgeblich hat verändern können, auf die sich die Verhandler Russlands und der USA geeinigt haben, das kann man einfach noch nicht sagen.
Wenn wir uns die Situation in der Ukraine derzeit ansehen, stellt sich natürlich auch die Frage im Hinblick auf diesen Plan und den möglichen neuen Plan, warum gerade jetzt? Man könnte vielleicht davon ausgehen, dass Donald Trump nach dem Gaza-Abkommen jetzt einen zweiten Erfolg haben wird oder will, aber das wird ja wohl nicht ganz alleine sein. Warum dieser Zeitpunkt jetzt?
Nun, weil sich die Verhandlungsposition der Ukraine noch weiter verschlechtern kann angesichts der militärischen Erfolge der russischen Seite. Das ist auch immer zu bedenken, wenn man sagt, okay, dann geht der Krieg halt weiter. Es ist da eben zu bedenken, was das für die Möglichkeiten der Ukraine heißt, tatsächlich auf diese Friedenslösung nennenswert einzuwirken. Es ist daher das Bemühen, nicht nur der USA, sondern auch westlicher Staaten, tatsächlich eine Verhandlungslösung zu finden. Aber wenn man sich anschaut, was die Europäische Union oder besser gesagt, die sogenannten E3, Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich, gestern als Gegenentwurf vorgelegt haben, dann ist das völlig klar, dass das niemals zu einem Verhandlungsergebnis mit Russland wird.
Geben Sie uns vielleicht ganz kurz eine Zusammenfassung. Ich habe es vorher schon kurz skizziert, nur damit wir es der Vollständigkeit halber auch erwähnt haben. Was ist dieser Vorschlag der drei Länder genau?
Nun, die Ukraine müsse nicht auf die NATO-Mitgliedschaft verzichten, sondern es sei eine Entscheidung der NATO, die derzeit darüber keinen Konsens habe, ist eine Festlegung. Die zweite Festlegung ist, dass die Ukraine in Friedenszeit nicht 600.000 Soldaten stark sein soll, wie das im Trump-Plan steht, sondern 800.000. Das ist aber eine relativ unsinnige Diskussion, weil die Ukraine in Friedenszeiten eine so große Armee von 800.000 Soldaten gar nicht finanzieren und gar nicht auffüllen könnte. Dann ist die europäische Position so, wir wollen einen Waffenstillstand und dann wird über territoriale Fragen und anderes verhandelt. Aber die russische Position ist seit vielen, vielen Monaten genau umgekehrt. Nein, zuerst wird verhandelt und eine Lösung gefunden und dann ruhen die Waffen. Also auf europäischer Seite gibt es hier Vorschläge oder Wünsche, die man alle nachvollziehen kann. Ja, das will ich damit überhaupt nicht gesagt haben. Aber wo man wissen kann, dass Russland dem nicht zustimmen wird. Und dann ist die Frage, wozu macht man das?
Sie haben es jetzt schon angesprochen, das finde ich einen Punkt, der ebenfalls sehr interessant ist. Das ist ja in den vergangenen Monaten immer schon wieder aufgekommen. Der Unterschied zwischen zuerst verhandeln und dann einen Waffenstillstand oder umgekehrt einen Waffenstillstand und dann verhandeln. Warum pocht die russische Seite so auf die Version, dass zuerst verhandelt wird und erst dann die Waffen schweigen? Was hat man davon?
Nun, die russische Seite befürchtet, dass ein Waffenstillstand militärisch von Vorteil für die Ukraine ist. Die Ukraine ist dann an der Front gewissermaßen entlastet in all den Frontabschnitten, von denen ich vorher gesprochen habe, kann sich während des Waffenstillstands, von dem man dann ja nicht weiß, wie lange er dauert, reorganisieren, regruppieren, vielleicht wieder besser ausrüsten. Am Personal her wird man nicht sehr viel tun können. Und die Russen sagen, ja, das bringt uns nur militärische Nachteile, deswegen akzeptieren wir das nicht. Auch ist ein Argument der russischen Seite, wenn wir jetzt eine Waffenruhe erklären, wer sagt dann, dass wir uns wirklich in den Gesprächen danach auf eine Verhandlungslösung verständigen können? Also deswegen sagen die Russen, nein, zuerst eine Verhandlungslösung, dann ruhen die Waffen. Und das ist etwas, was Donald Trump in Anchorage in Alaska beim Treffen mit Putin am 15. August dieses Jahres auch übernommen hat. Aber mittlerweile scheint er davon wieder abgekommen zu sein und eher die europäisch-ukrainische Position zu vertreten. Aber wenn das so bleibt, wenn beide auf ihren Forderungen insistieren, dann wird es eben keine Lösung geben und der Krieg wird weitergehen.
Herr Mangold, wie hoch schätzen Sie denn die Gefahr ein, wenn jetzt ein Abkommen in der einen oder anderen Form, wie auch immer, zustande kommt, dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist, sondern lediglich eine Verzögerung weiterer kriegerischer Konflikte, wie sehr, sehr viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen auch immer wieder ansprechen?
Also selbst wenn es eine Einigung mit Russland geben sollte, dann ist nicht klar, ob sich Russland in einem, zwei oder drei Jahren noch an diese Einigung halten wird. Also die Vertragstreue Russlands, wie gesagt, ist sehr, sehr gering und das Risiko, dass man dann neuerlich gestärkt auf russischer Seite dann von der Region Donetsk aus, wo die nördlichen Regionen mit ihren Festungsgürteln an die russische Seite gefallen sein werden, dass man von dort aus die Ukraine wieder angreift und neues Territorium erobern will, dieses Vorhaben, diese Wahrscheinlichkeit ist nicht gering.
Da gibt es ja ebenfalls zwei Lager, auch in Europa, um so etwas zu vermeiden. Die einen sagen, naja, man muss Russland wieder mehr oder weniger in die Staatengemeinschaft einbeziehen, man muss mit ihnen verhandeln, man muss mit ihnen reden, so wie man es die letzten 25 Jahre versucht hat. Die anderen, die sagen, man muss deutlich mehr Abschreckung betreiben, eben an der Ostgrenze deutlich aufrüsten. Was ist denn Ihrer Einschätzung nach die Möglichkeit, um zu gewährleisten, dass Russland keinen weiteren Krieg in Europa anfängt?
Ich halte einen Angriff Russlands auf ein europäisches Unionsmitglied oder auf ein NATO-Mitglied in Europa für sehr, sehr unwahrscheinlich. Trotzdem sage ich, für den Eventualfall ist es jedenfalls notwendig, dass die europäischen Streitkräfte sich aufrüsten, weil die europäischen Streitkräfte mehrheitlich in einem desolaten Zustand sind und ebenfalls nicht abschreckungs- und verteidigungsfähig sind gegenüber einer gewollten russischen Aggression. Also ich halte es nicht für wahrscheinlich, aber in der Sicherheitspolitik muss man sich auf alle Eventualfälle vorbereiten und es ist sicherlich besser, hochzurüsten, um diese Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit gegenüber Russland auch signalisieren zu können, sodass Russland gar nicht auf die Idee kommt, so eine waghalsige Strategie wie einen Angriff auf Europa zu planen.
Im Fahrwasser dieses ersten Entwurfs war immer auch wieder die Rede davon, Russland eben zurück in diese Staatengemeinschaft zu holen. Ein G8-Mitglied sollte es wieder werden. Jetzt sind wir ja derzeit bei den G7. Wie realistisch ist denn das tatsächlich nach einem möglichen Waffenstillstand?
Denkbar ist eine Annäherung zwischen Russland und den USA. Da sind ja auch einige Vorschläge in dem ursprünglichen Papier von Trump drinnen, die den USA vor allem finanziell sehr entgegenkommen. Und dass man auch dort spricht von gemeinsamen russisch-amerikanischen Projekten, finanziert mit einem Teil der russischen Zentralbankvermögen in Europa. Das ist durchaus möglich, aber eine Wiederannäherung zwischen den Europäern und Russland ist für mich sehr, sehr unwahrscheinlich, solange Wladimir Putin an der Macht ist. Und das kann noch sehr lange der Fall sein, so er diese lange Amtszeit auch tatsächlich biologisch überstehen kann.
Herr Mangold, vielleicht noch ein ganz kurzer Exkurs zu den Verbündeten Russlands. Es ist ja auch immer wieder die Rede davon, dass China am Status quo durchaus ja interessant sei. Die USA und Europa seien beschäftigt. China könne mehr oder weniger seine Ziele unter Anführungszeichen ungestört vervollständigen und hat Russland quasi als günstige Tankstelle quasi in der Nachbarschaft, um Öl zu kaufen. Wie sehen denn die auf diesen Plan?
Dazu gibt es keine offiziellen Äußerungen, aber der Trump-Plan von letzter Woche wäre sicherlich für China auch eine gute Lösung, weil China zwar behauptet, neutral zu sein, aber in Wirklichkeit formuliert hat, wie sie sagen, die Chinesen sind nicht an einer Niederlage Russlands interessiert, liefern deswegen also viele Rüstungskomponenten für die russische Rüstungsindustrie. Und die Chinesen wollen, dass der Westen in Europa beschäftigt bleibt, dass die USA sich nicht auf den eigentlichen Rivalen im 21. Jahrhundert, nämlich China, konzentrieren können. Also China ist kein neutraler Staat, was diesen Konflikt anbetrifft, ist schon gar kein Vermittler, sondern ist sehr stark auf russischer Seite, aber nicht nur aus Liebe zu Russland, das spielt in der internationalen Politik keine Rolle, sondern weil es sich davon eigene geopolitische und strategische Vorteile erwartet.
Man sagt immer in Österreich, es gibt keine Freundschaft in der Politik, in der Geopolitik offensichtlich auch nicht, auch da gibt es hauptsächlich Interessen. Herr Mangold, vielleicht abschließend, probier mal einen positiven Ausblick. Ich weiß nicht, ob es uns wirklich gelingt, aber man kann es ja ausprobieren. Was muss denn Ihrer Ansicht nach tatsächlich in den nächsten Tagen und Wochen passieren, so dass es zu einer möglichen Lösung dieses blutigen Konfliktes kommen könnte? Ob er wirklich befriedigend für beide Seiten ist, das können wir zum jetzigen Zeitpunkt ja nicht beurteilen. Aber was muss passieren Ihrer Einschätzung nach?
Es müsste ein Kompromiss sein zwischen dem, was im Trump-Papier letzter Woche drinnen steht und dem, was jetzt kolportiert wird als vorläufige Einigung zwischen den ukrainischen und US-amerikanischen Delegationen unter der Führung von Marco Rubio. Wenn das nicht gelingt, und das hängt dann auch sehr, sehr stark von Russland ab, wie weit man hier bereit ist zu gehen, sehe ich keine Chance auf eine Verhandlungslösung. Und dann wird das unweigerlich passieren, was wir seit 4 Jahren fast haben, nämlich dass der Krieg weitergeht, dass auf beiden Seiten massive Opfer zu beklagen sind, dass Russland die Zivilbevölkerung in der Ukraine terrorisiert. Das alles wird weitergehen und das ist natürlich auch keine hoffnungsvolle Perspektive.
Gerhard Mangold war das. Vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Analysen heute. Beste Grüße nach Innsbruck.
Danke auch. Liebe Grüße nach Wien.
Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie auch die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, dann geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen dann wie immer auf derstandard.at. Feedback oder Themenvorschläge gerne schicken an podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschitz-Egger. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Freuen Sie sich auf Partnervorteile, wie zum Beispiel Zimmerupgrades nach Verfügbarkeit, Mietwagenupgrades, Hotelguthaben oder Bordguthaben bei Kreuzfahrtpartnern. Und sammeln Sie so ganz entspannt neue Energie. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.